Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 vom Was denkst du denn Podcast? Hier ist Nora Hespers
und Rita Molzberger.
Hallo, wir haben wieder eine Mail bekommen von Kathi und waren sozusagen einer Meinung. Also Kathi hat uns auf ein Thema hingewiesen, das wir auch schon untereinander so besprochen haben. Und zwar geht es um Humor und Witzigkeit.
Und ob sie Grenzen kennt.
Kennen muss, kennen darf, kennen soll. So, ich muss zugeben, mir ist jetzt in den letzten Wochen der Humor so ein bisschen flöten gegangen. Einfach, weil jetzt nicht so viele lustige Sachen passiert sind. Das ruft aber dann natürlich Satiriker wieder auf den Plan, denen der Humor irgendwie nie abhanden kommt oder die zumindest Bitterkeit in Worte fassen können, sodass man trotzdem lachen muss. Mhm. Wie geht's dir?
Ja, ich weiß nicht. Es ist tagesformabhängig auch. Und ja, anhand des Begriffs mal wieder, ne, da hangle ich mich ja gerne entlang, habe ich mich gefragt, wie das ist mit dem Zusammenhang zum Lustigsein, Witzigsein, Humor, was das überhaupt ist und auch was Sarkasmus ist. Man ist ja, wie gesagt, je nach Tagesform eher so oder eher so drauf, manchmal sogar zynisch. Und habe nochmal das kleine Buch gelesen, Heinrich Lützeler, die Philosophie des Kölner Humors. Das ist ein sehr seltsames Buch, dass ein Bonner sich hinsetzte und dieses Buch schrieb, finde ich irgendwie lustig, so relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Das war schon auch in die historische Frage eingelagert, wie man mit dem Erschütternden umgeht. Mhm. So. Und ich glaube, das ist ja allgemeingültig, dass Humor irgendwie was damit zu tun hat, wie man eine Umgangsform mit dem findet, was einen potenziell gar nicht so erfreut, wie man es nimmt, ne? Und insofern fand ich das ganz interessant, auch im Zusammenhang zur jetzigen Zeit. Also wenn du sagst, ja, gab gar nicht so viel Anlass, irgendwie was witzig zu finden, dann ist das ja mitten im Themengebiet. Man kann sich fragen, wie das geht. Und in der Tat habe ich einfach mal aus dem Buch, bin mal anders vorgegangen als sonst.
Ja,
ja, bin was gespannt. Gut ist, weil Nora gerade behauptet hat, ihr Hirn sei leer, was niemals stimmt. Das glaube ich nicht, das werden wir jetzt testen. Ich habe nämlich Thesen rausgeschrieben aus diesem Text. Und zwar entwickelt er Thesen, was den Humor vom Witz unterscheidet. Und ich weiß immer nicht, ob ich das richtig finde oder nicht und dachte, wir können ja gemeinsam drüber nachdenken, weil das ist ja so praktisch, dass du auch da bist, da muss ich das nicht alleine machen.
Mein Neffe sagt ja bei sowas immer, witzig ist das und lustig auch.
Ja, siehst du, der unterscheidet schon und das ist ziemlich schlau, das zu unterscheiden, finde ich. Weil Witz ist eigentlich der Vorläufer von Vernunft. Also früher hieß witzig so die Gabe, die man mitbekommen hat, zu verstehen. Das hieß
ja, jemand
Witz,
ist gewitzt.
Ne? Genau.
Also das heißt ja nicht, dass er witzig ist, sondern
ja, genau. So eine mitgegebene Klugheit eher, was zu erkennen, auch strukturelle Ähnlichkeiten zu erkennen. Die werden dann ja im Witz auch häufig überformt, finde ich. Also da werden Dinge zusammengebracht, die vielleicht eigentlich nicht zusammengehören. Und dann denkt man,
passt reden schon wir zusammen? Jetzt vom Witz, als den Witz, den man sich
gibt
erzählt?
Gibt es beides und die hängen beide zusammen.
Okay.
Also in dieser Kurzerzählform kommt das häufig zum Ausdruck, dass man eine strukturelle Ähnlichkeit erkennt und eine Klugheit auf den Punkt bringt in Form der Pointe, würde ich sagen. Und das ist halt nicht dasselbe wie lustig sein oder Humor.
Mhm.
Also Humor ist eher eine Stimmung, das kommt aus der Vier-Säfte-Lehre. Feuchtigkeit heißt das eigentlich.
Humor ist ein Saft?
Lebenssaft, ja. Lecker. Fläschchen Humor. Ja, ist so.
Ja.
Ja, also eine bestimmte Zusammensetzung dieser Säfte, also es geht um Temperamentenlehre
ich
eigentlich.
Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißt. Humor ist ein Saft.
Lecker. Mit Stückchen oder ohne. Lass uns lieber zu den Thesen kommen.
Bitte.
Also, fangen wir mal an. Herr Lützeler behauptet, der Humor und der Witz unterscheiden sich darin, dass der Witz sozusagen milieuunabhängig sei. Dass der gleichsam immer funktioniert, egal in welchem Milieu ich den erzähle. Und der Humor braucht aber, Zitat, lebensmäßige Anteilnahme. Und daraus folgert er, dass deswegen humorige Geschichten auch häufig in Mundart erzählt werden, weil die aus einem bestimmten Milieu entstammen. Der denkt natürlich an Tönnies und Schell, ne?
Ja, richtig.
Klar, aber das gibt es ja in anderen Städten und Regionen
ich
auch.
So ein Pat und Patachon-Paar gibt es irgendwie in allen, ne?
Ja.
Lollek also, und Bollek sind es, glaube ich, auch so.
Die gibt es auch, genau. Und so typische Figuren. Einfach häufig ja auch welche, die tatsächlich existiert haben, denen besonderer Witz nachgesagt wurde. Ja, oder so Marktfrauen, Pfefferminzie in Koblenz kenne ich zum Beispiel. Mhm. Also real existierende Personen, die das irgendwie mit der Klugheit besonders auf den Punkt gebracht haben. Und insofern sei das Humorige und auch so ein Krätzchen, so eine humorige Anekdote sozusagen, milieuverbundener als der Witz.
Mhm. Ich überlege gerade, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das so trennen kann. Es gibt auch diese Flachwitze ja, oder Kinderwitze. Kinderwitze funktionieren oft auch nur bei Kindern, weil man daneben steht und denkt.
Ja, ist milieugebunden.
Ja, schon, oder? Aber das ist ja dann Witz und nicht Kinderhumor.
Ja, bei Kindern finde ich das sowieso auch lustig, dass die sich denselben Witz 400 Mal erzählen können und
jedes
sich über
Mal
die Pointe kaputt lachen können. Gut, kann ich bei manchen auch. Aber eigentlich ist ja, das ist eine weitere These, dass sich der Witz eigentlich nicht gut wiederholen lässt. Wenn du den schon kennst, dann ist ja, kenne ich. Mhm. Während sich so eine humorige Anekdote immer neu erzählen lässt, weil du die auch neu anreicherst und im Kontext nochmal neu erzählst, so ein bisschen überhöhst und dann ja auch variierst und so. Die ist nicht so pointenabhängig.
Humor wird ja auch so eingeteilt, ne? So schwarzer Humor, der hat einen schwarzen Humor, aber es gibt nicht den schwarzen Witz sozusagen. Mhm.
Weiß ich gar nicht, vielleicht.
Oder? Also nicht. Dann würde man das doch immer als schwarzen Humor bezeichnen.
Ja.
Ein Witz mit und sagt, man sagt dann dazu, das ist aber schwarzer Humor oder das ist sehr dunkel oder zynisch oder so.
Ja, da werden ja auch häufig so kulturelle Zuschreibungen gemacht, ne? Schwarzer Humor, das ist so England.
Ja.
Britisch.
Das versteht ja keine Sau.
Ja, nee, gar nicht.
Der Görner und schwarzer
gar
Humor,
nicht.
Ich sag dir, ne.
Geht nicht.
Da sind wir zu sonniges Gemüt für, ne?
Ja, genau. Zu hell auch.
Ja.
Ja, nee, also diese Zuschreibung von Kulturalität, das wäre ja, das würde die These eigentlich stützen, ne? Dass das Milieu abhängig ist, welche Art von Humor besonders bevorzugt wird. Aber ja, das dürfte sich in Zeiten von Pluralismus und Globalisierung eigentlich
aber das individualisiert das hieße haben. Dann ja trotzdem, dass der Witz trotzdem universell da funktionieren müsste, obwohl sie einen anderen Humor haben?
Ja, genau. Genau, weil er sich nicht so sehr ans Milieu bindet. Also so.
Das wiederum glaube ich nicht. Es gibt ja so Insider-Witze, die verstehst du nicht, wenn du nicht aus der Ecke kommst oder so. Also, oder bestimmte Witze, die so auf Länder geprägt sind oder so, die man einfach wirklich nicht versteht, wenn man da nicht herkommt. Oder wenn man auch diese Witze bedienen sich ja häufig Vorurteilen zum Beispiel.
Ja,
ne? Also auch gerade, wenn es um schwarzen Humor geht. Boah, ich habe ganz fiese Belgier-Witze jetzt gerade im Kopf. Raus, die sind böse.
Ja, raus aus dem Mund.
Nein, die sind, ach, damals, als er, das finde ich halt, da sind halt so Dinge, so, da muss man lachen, aber eigentlich tut es echt schlimm weh. Mhm. Das war damals, als in Belgien dieser Fall Dutroux war und da waren
Und ich weiß auch, welche Witze du meinst.
Siehste? Und die, so, die behält man dummerweise.
Ja,
aber das sind so Witze, die sind eigentlich, also eigentlich sind die überhaupt nicht, die sind sehr bitter, die sind überhaupt nicht witzig, aber es gibt Leute, die lachen sich darüber schallend kaputt. Und dazu fehlt mir persönlich mal wieder der Humor.
Ja, das glaube ich nicht, dass dir Humor fehlt. Ich glaube einfach, dass du es nochmal bewertest, moralisch auch. Wertest.
Genau, ja, aber das würde bei mir so, also ich kann nachvollziehen, warum man das jetzt witzig finden kann.
Mhm.
Persönlich finde ich es aber wirklich, ehrlich gesagt, nur bitter und
ja, ist wie mit Randgruppenwitzen, ne?
Ja.
Also ich erkenne die Pointe und manchmal ist die auch sehr gut.
Mhm.
Ich kann das dann schätzen, aber ich finde halt trotzdem das, also ich weiß nicht, ob man nicht
darüber
lachen, finde ich auch blöd,
aber
ich würde ihn halt zum Beispiel nie weitererzählen.
Ja, darüber macht man keine Witze. Und so. Weißt du, so einer ist das dann. Darüber macht man keine Witze und dann fragt man sich, warum eigentlich nicht? Oder warum bin ich da jetzt so fest? Warum finde ich das nicht witzig? Müsste ich
da
nicht.
Bist du für Zensur?
Nee, also grundsätzlich bin ich nicht für Zensur und das zeigt ja auch, es ist eine Form der Auseinandersetzung, aber manchmal finde ich, ist das auch so eine Form von Überheblichkeit, die da, die da rauskommt und ich habe da schon so eine moralische Instanz. Das ist so wie, man tritt niemanden, der am Boden liegt. Man könnte das zwar, ja, so, weil ob es jetzt nochmal mehr wehtut oder nicht, wenn man das so argumentieren will, ist dann auch egal. Aber es gibt so Witze, die genau in die Kategorie fallen, da finde ich so, das kann man sich echt klemmen.
Mhm. Ja, entspricht dem, was Heinrich Lützeler war. Nee, er hat tatsächlich noch eine These vorgelegt, nämlich, dass der Humor sozusagen immanente Güte im Sinne von Gutsein, dem anderen zugetan sein fordert. Und er sagt, hier geht es um ein mitmenschliches Verstehen im Sinne des Wir. Wenn ich eine humorige Geschichte erzähle, bin ich eigentlich Teil dessen. Ich erzähle die nicht über jemanden oder zumindest nicht von oben herab über jemanden. Meistens ist man sogar Teil dieses Geschehens und wenn nur als Beobachter, also man nimmt sich damit rein. Und das nimmt dem Ganzen natürlich die Distanz und auch die Überheblichkeit. Und im Witz, sagt er, ist es häufig so, dass ja, man sich eigentlich distanziert. Ich würde sagen, eigentlich ist das nur, ich weiß nicht, ob das die richtige Unterscheidung ist zwischen Witz und Humor. Das finde ich irgendwie schwierig. Aber es gibt auf jeden Fall beide Stile. Also es gibt die Weise, über jemanden zu lachen oder lachend was zu erzählen, in das man mit eingebunden ist. Und das macht schon einen Unterschied.
Ich finde ein Paradebeispiel für guten Humor an der Stelle dann echt Loriot. Weil das einfach ein guter Menschenbeobachter ist. Und bei dem sind ja Dinge witzig, weil man sich und andere daran wiederfindet. Also nicht nur andere, sondern sich selber eben auch oder die eigene Lebenswelt und so. Und deswegen kann man darüber lachen. Niemand hatte Opa Hoppenstedt zu Hause, aber in Grundzügen. Ja. So. Und manche hätten sich Opa Hoppenstedt gewünscht.
Ja, bestimmt. Ob das Menschen witzig finden, die so gar nicht diesem Milieu entstammen? Können die das nachvollziehen?
Welches Milieu ist denn das?
Naja, das ist schon.
Also wir hatten auch kein Klavier.
Nein, aber es ist schon ein zumindest, also es ist jetzt
meinst
nicht
du gut bürgerlich?
Ja, oder?
Ja, mal mehr,
sind
mal weniger,
keine
ne?
Das ist kein Arbeitermilieu, nicht im engeren Sinne.
Nee, nicht im engeren Sinne, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Nummer mit dem Staubsaugervertreter mich erinnere und sich dann, Evelyn Hamann war das, ne? Genau, mit dem Staubsaugervertreter schön einen hinter die Lampe gießt und so. Es saugt und bläst der Heinzimmern, wo Mutti nur noch blasen kann. Da muss ich sagen, das ist schon vom Humor, es ist auch schon so ein bisschen derbe, aber in nett.
Ja.
So, und das, da glaube ich, das ist jetzt nicht so milieuabhängig.
Ja. Es macht zumindest nicht dezidiert Witze über andere, sodass man sagen könnte, hahaha. Das ist das,
ja,
was
die Schwiegermutter oder so, ne? Aber die kann ja,
ja
aus jedem Milieu stammen.
Genau, und die gehört auch mit zur Szenerie. Ja. Das finde ich bei diversen Comedians ein bisschen schwierig, wenn der Witz so abgelöst ist von der Situation und eine klare Zielgruppe verfolgt, weil halt, also zum Beispiel Frauen gibt es halt viele. Da man super Witze drüber macht. Kennt fast jeder eine.
Ja,
ne?
Habe ich auch von gehört.
Wobei ich sagen muss, die Frauen, über die da Witze gemacht werden, die kenne ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, wer das sein soll, über den da gewitzelt wird. Das sind keine Menschen, die ich kenne. Aber ich verstehe, dass das dann viele in ihrer Lebenswelt irgendwie abholt.
Ja, das ist so, klar, also Witz spielt oft mit Klischee. Das ist auch so ein Ding, da tue ich mich echt schwer mit. Wenn Witz nicht nur mit Klischee spielt, sondern ein bestimmtes Klischee bedient oder voraussetzt, damit es witzig ist.
Ja, wobei eben in der Bahn, das ist sehr aktuell,
ja,
fuhren aus der Richtung Sporthochschule in die Innenstadt verkleidete Menschen, was ich gut finde, Anfang Oktober in Köln, total normal,
richtig,
waren als Prinzen verkleidet, hatten Kekse dabei, aber Doppelkekse und nicht die Prinzenrolle. Hätte ich mich schon mal kaputt lachen können.
Situationskomik.
Ja, aber das Klischee halt auf zwei Beinen. Und dann irgendwas mitbringen, was darauf verweist, ist aber nicht erfüllt. Und ich weiß nicht, ob das extra war oder halt beim Aldi gekauft, wo es das Markenprodukt nicht gab.
Das waren keine Prinzen, das waren arme Ritter.
Genau. Die hatten sich verkleidet.
Ja.
Genau.
Oh, jetzt mache ich hier Quatsch.
Verkleidete Doppelkeks. Nee, also so, ja, so leicht verschleierte Verweise auf etwas finde ich häufig auch amüsanter, als wenn ich so mit der Keule.
Also
Kriege.
Der Florett-Humor ist dir näher als der Holzhammer.
Manchmal. Manchmal kann ich auch gut albern und Frau-Drauf-Humor ist auch lustig manchmal. Darüber lachen ja kleine Kinder schon, ne?
Ja, ja, ja.
So einen Gummihammer auf den Kopf kriegt.
Umfallen ist der größte Witz, den man Kindern erzählen kann. Das verstehen die schon, wenn die ganz klein sind.
Stolpern auch.
Ja, stolpern und umfallen ist super.
Ja. Die sind noch nicht so.
Das sind jetzt aber
verbildet.
Keine. Der Witz ist aber, dass der Witz bei Dinner for One funktioniert genau das auch als Witz. Mhm. Der Butler, der über den Tigerkopf fällt die ganze Zeit und das ist ja.
Ja, weil er das so oft macht, aber auch, ne?
Ja, aber dann auch immer wieder versucht zu vermeiden und es dann trotzdem macht.
Ja.
Aber das ist so ein der gespielte Witz, der ohne Worte funktioniert. Das finde ich auch so eine ganz spannende Kategorie von Witzen sozusagen. Ist das ja, jetzt Witz oder Humor?
Das in dem Fall würde ich sagen Humor, nach der Einteilung, die Lützeler jetzt vorlegt. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie Tragödie und Komödie zusammenhängen, weil man ja sieht, also das Tragische daran ist ja, dass er es immer dadurch erfüllt, dass er es vermeiden will.
Ja.
Das ist ja wie in der antiken Tragödie.
Wenn der Ödipus.
Genau, wenn er sein Schicksal vermeiden will und es genau dadurch erfüllt, dann hat das schon ja, zumindest eine ironische Distanz.
Mhm.
Und ist ja eher komödienhaft dann in dem Fall. Und da ist es ja wirklich auch so eine Szenerie, die dazu aufgebaut ist, zu lachen. Das weiß man auch. Also du guckst es ja nicht an in der Erwartung, oh, eine Doku.
Nee, aber der Witz, das Ding ist halt auch da, das ist so ein wiederholter Witz, den man sich einmal im Jahr gut geben kann. Und man ertappt sich immer wieder dabei, dass man sich trotzdem wieder kaputt lacht, obwohl man weiß, also jetzt nach, keine Ahnung, fast 30 Jahren Dinner for One, ja, wissen wir alle, wann er springt.
Ja. Ja, das stimmt.
So, und trotzdem lacht man sich kaputt. Und was ich auch super finde, ist der Moment, wenn du verstehst, worüber die reden, wenn er sie die Treppe hochbringt.
Ja.
Das, am Anfang verstehst du das ja nicht,
ja,
wenn
ja,
du
das
Kind
stimmt.
bist oder so und ja. bist das, bis du dann verstehst, ach was, die...
Also. Ja. So. Aber das ist oft so, finde ich, auch bei Kinderbüchern, wenn die so mehrere Ebenen haben, wenn man ja. die als Erwachsene dann nochmal vorliest und denkt, ach, also, was ist das denn? Aber als Kind war das halt einfach nur irgendwie nett verzählt. So,
das ja. das finde ich, also find ich bei vielen Dingen, dass, auch hier, das der Polonaise-Song.
Mm, ja. Ach, den habe ich nie verstanden. Ne? Das hat gedauert, bis ich den Witz war. Wirklich so, Anfang 20 dachte ich, hä? Ach so. Und dann war es auch zu spät, um es noch lustig zu finden, bis ich das verstanden habe. Da habe ich nicht verstanden.
Aber ich habe auch tatsächlich erst neulich irgendwann verstanden, hier, mach noch ein Zitüt an, ist noch längst nicht Schluss. Und dann fing es an zu schneien Mitte im August. Super jalitzig.
Ja.
Ja. Fing es an zu schneien Mitte im August. Also es fängt an zu schneien mitten im August. Habe ich nie verstanden, bis mir jetzt neulich irgendwann aufgegangen ist, die meinen Koks.
Drogen?
Ja.
Ach so, ja, aber das ist ja auch. Ja, okay.
Aber der Kölner, weißt du, der fing an zu schneien Mitte im August. Und
ja,
dann,
hier kam es so. Ja auch Anfang Oktober voll verkleidet Bahnfahren, ohne dass jemand was sagt. Das ist ein.
Aber ich finde, das macht so ein bisschen den Kölner Humor, dass der immer mit so einer Unschuld daherkommt, die er eigentlich nicht hat.
Unterm Radar.
Ja, das ist wirklich so unterm Radar. Da muss man schon so ein bisschen für drin leben.
Ja.
Um das so zu verstehen.
Ja, das manchmal. Stimmt. Aber das ist echt vielleicht tatsächlich diese Milieugebundenheit, die gemeint ist, dass man, also ich glaube, wenn du aus einer ganz anderen Region kommst, wo Humor anders verstanden wird, und dann denkst du hier, ja, Alter, einerseits immer die Keule, ne, so Schenkelklopfhumor und andererseits dieses Feinsinnige kriegt man ja häufig gerade dadurch nicht mit, dass es laut daherkommt. Es gibt's aber, dieses Feinsinnige dahinter. Und das ist ganz spannend, sich da einzuleben. Und da habe ich schon häufig das Gefühl, dass es einfach eine Form des Umgangs mit Unverfügbarem ist. Also, dass man das eigene Schicksal so ein bisschen mit auf die Schippe nimmt, das Leben auch so nimmt, wie es ist und eher ja, gelassen darüber witzelt, als jetzt zynisch drüber zu witzeln. Dass man sich eher darauf einlässt, als jetzt eine Distanz zu schaffen. Wobei auch Sarkasmus, Ironie, Zynismus ja ihren Sinn haben. Aber eher distanzierte Formen.
Ja, der Witz, also oh Gott, jetzt sage ich das die ganze Zeit, weil wir, das ist ganz schlimm,
der
das
Punkt
muss jetzt raus.
Ist,
genau, richtig. für mich persönlich sind Satire-Seiten oder so, das ist für mich mehr was, worüber ich lachen kann in der Regel, weil ich das dann brauche, damit mir das wenigstens so ein bisschen die schlechte Laune vertreibt. Ja? Wenn es bitter ist, dann wenigstens so mit so einem leicht süßlichen Nachgang, damit man drüber lachen kann.
Scheiße mit Erdbeeren, Erdbeeren.
Genau, richtig.
Ein super Witz.
Ich finde, manchmal ist die Realität aber dann auch echt besser zu ertragen.
Ja, klar.
So einfach nur, indem man so für einen Moment Abstand gewinnt.
Ja, das wäre dann eher Witz, würde ich sagen. Also so ein Witz ist ja auf Pointe ausgerichtet und spaut einen Spannungsbogen auf und dann entspannt sich das. Und in dem Moment kannst du drüber lachen, auch wenn es vielleicht im Allgemeinen nicht zum Lachen ist, aber das es entlastet für den Moment. Mhm. Während, wenn man sagt, jemand nimmt das Leben mit Humor, heißt das jetzt nicht, dass der dauernd Witze erzählt. Das kommt auch vor, sondern eher, ja, dass er es so gelassen nimmt, sich der Situation irgendwie ergibt und dem was abgewinnen kann. Auch was Witziges, aber vielleicht nicht in Form von pointenartigen Erzählungen.
Ja, oder es auch einfach nicht so ernst nimmt, im Sinne von, er lässt halt auch mal fünfe gerade sein und drückt auch immer eher ein Auge zu oder so.
Ja. Wobei ja auch das nur funktioniert, wenn man Regeln hat, von denen man abweichen kann. Also wenn man eigentlich weiß, 5 ist nicht gerade, dann kann man sie gerade sein lassen.
So,
aber
ja,
man weiß, ja.
Ich habe gerade versucht, dir zu folgen. Ich versuche mir immer dann diesen Menschen vorzustellen, der sein Leben mit Humor nimmt oder so ein bisschen mehr Leichtigkeit hat. Also ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich sehr häufig scheitere, einfach mal Dinge mit Humor zu nehmen. Das wird mir auch schon vorgeworfen, seit ich ganz klein bin.
Ist das so?
Ja, weil ich manchmal Dinge einfach richtig scheiße finde und ich bin dann echt frackig bei sowas. Und dann kann ich da eben nicht drüber lachen, weil ich das nicht witzig finde, sondern doof.
Und was entlastet dich dann? Schimpfen?
Gar nichts.
Nix?
Nee.
Krass.
Es gibt so Stimmungen, da entlastet mich dann gar nichts. Da muss man mich einfach da sitzen lassen, dann schmoll ich meine Runde, brate ein bisschen in meinem eigenen Saft und irgendwann komme ich dann raus und sage, ja gut, war jetzt irgendwie auch alles nicht so dramatisch, aber
Zeit. In Ruhe lassen.
Genau, in Ruhe lassen. Also es gibt aber wirklich Situationen oder Momente, da finde ich wirklich Dinge nicht witzig. Oder ich möchte dann vergewissert bekommen, dass jemand das durchaus ernst zu nehmen imstande ist und nicht einfach nur einen dummen Witz macht, um sich jetzt der Situation zu entziehen, sondern mir widerspiegelt, dass es eine Erkenntnistiefe gibt und dass durchaus der ernsthafte Kern verstanden worden ist. Und dann, wenn ich in so einer Situation bin mit jemandem und der macht dann Witze, dann werde ich ganz sicher nicht lachen. Also gibt es maximal einen bösen Blick von mir und das.
Ja, es erfordert ja auch unterschiedliche Weisen des Zuhörens, je nachdem, wie jemand redet oder auch witzelt. Also genau wie du sagst, wenn ich weiß, okay, das ist nicht oben hingesprochen, so distanziert von der Sache, sondern das ist seine eigene Weise, damit umzugehen, weil es ihn eigentlich sehr betrifft, den Menschen, weil es ihm auch keine Freude macht. Ne? Und das ist jetzt eine Weise, sich zu entlasten, dann kann ich das, glaube ich, gut nehmen. Wenn ich das Gefühl habe, er oder sie möchte damit Distanz gewinnen und hat das Gefühl, gar nicht zur Szenerie zu gehören, sondern so drüber zu stehen und sich rauszunehmen, da was zu bewerten im Sinne von, ja, Zynismus, dann finde ich es manchmal auch schwierig.
Ja, oder es vielleicht einfach nicht begreifen zu wollen. Also einfach zu sagen, ja komm, ist jetzt alles nicht so schlimm und du denkst ja doch, das ist schlimm, das ist richtig, richtig scheiße und ich möchte bitte, dass du dich damit auseinandersetzt und jetzt nicht erst einen doofen Witz darüber macht, weil dir das irgendwie zu unangenehm ist, sich damit jetzt zu beschäftigen, sondern ich möchte bitte, dass du dich jetzt damit auseinandersetzt und ich lasse dich da auch nicht raus über diesen Witz. Also ich lache jetzt nicht, ja, zu anderen Momenten würde ich das wahrscheinlich auch total witzig finden, aber ich lache jetzt nicht mit dir, sondern ich möchte, dass wir uns jetzt darüber auseinandersetzen und da ganz ehrlich, da brauchst du mich jetzt auch nicht im übertragenen Sinne kitzeln oder so, das wirst du nicht schaffen.
Ja, es hat eine böse Frage, ne? Ich habe die auch schon mal gestellt, was findest du daran lustig? Also ich meine es dann ernst, das ist nicht rhetorisch. Ich will dann wissen, was findest du daran lustig? Ich finde es gar nicht lustig.
Ja, aber dann sind Menschen so verstört. Weißt du, wenn man
ja, aber das ist auch Witze erklären, ist ja auch unsexy. Also das kenne ich von meinem Vater, wenn du die Pointe dann so mit 17 Verästelungen nebensetzen und relativ Pronomen versucht hast zu erklären und er sagt, ja gut, also das ist eine doofe Frage, ich weiß das, wenn man jemanden fragt, was denn daran lustig, aber gemeint ist ja, ich bemühe mich schon zu verstehen, warum du diesen Witz jetzt machst, warum ist dir das wichtig und wenn dann jemand sagt, ich kann da anders gar nicht mit umgehen, okay, ne? Aber wenn man das Gefühl, ja wieso, was willst du denn, dann, ja, dann reagiere ich schon auch
mal. Vielleicht müsste ich mir das mal angewöhnen, das wirklich zu fragen, anstatt
was ist denn daran?
Vorzuschreiben und zu sagen, das ist nicht witzig, weil das ist ja meine Bewertung, ehrlich gesagt, zu fragen, was ist daran witzig?
Ja.
So, ist vielleicht der klügere Umgang damit.
Weiß nicht, wenn du es nachher erklärt kriegst und denkst, das finde ich immer noch nicht witzig, dann kommt ja aus der Sache auch nicht raus, so viel kann ich dir versprechen. Also es hat bei mir noch nicht oft die Situation aufgelöst, aber es ist dann eher freundlich als konfrontativ, manchmal.
Manchmal.
Ja, ich mache auch Witze, die andere überhaupt gar nicht komisch finden, ist mir schon klar.
Ja, doch, das stimmt. Das
ist schon fair.
Ja, aber ja. Aber das sind dann irgendwie auch so komische Witze, wo man Menschen auch vielleicht manchmal abhängt.
Ja.
So, oder wo es dann wirklich dreimal zu viel um die Ecke gedacht ist und alle dann nur denken so, hä?
Oder so Insider.
Das stimmt mit der nicht.
Ja. Das ist ganz schlimm auch, wenn ich so albern werde und alles reicht, um zu gickeln. Kennst du das?
Pieps.
Furchtbar. Ja. Oh, echt so. Mit Geschwistern zum Beispiel, wenn
aber
ich mit
dann,
denen
ja
zusammen bin, das hat ja die Giggle-Loop liegt quasi schon auf dem Tisch und irgendwer haut drauf. Das passiert dann, ne? Irgendwas ist dann total banal und albern und
man hatte ja auch so einen gewissen Witzhintergrund sozusagen, dass man ganz viele Situationen schon miteinander erlebt hat, ja, die man auch gar nicht mehr aussprechen muss. Da ja, reicht genau, ja irgendwie ein leichter Hinweis in diese Richtung, wo es dann hingegangen ist. Man weiß, das war ein Riesenlachanfall und dann muss man sofort wieder losbrusten.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, dass Humor oder Witze auch verbinden sollen. Vielleicht ist es deswegen auch milieuabhängig, weil es Verbindung schaffen soll und andere wieder ausgrenzen.
Genau.
Ne? Also so wie sich untere Stände über Könige und Ähnliches lustig gemacht haben zum Beispiel Theaterstücken oder Ähnlichem oder im Kasperle-Theater, so macht sich dann der Adel über die unteren Stände witzig.
Ja, lustig. Das ist seine These auch.
Sich witzig machen.
Der leistet gesellschaftlich etwas. Also ja, mancher Humor leistet gesellschaftlich genau das, nämlich, wie sagt er? Er hilft Milieus als tragenden Lebensgrund mitzubilden. Also das Milieu erst abzugrenzen und zu sagen, das sind wir, ne? Wir gehören zusammen und wir finden das witzig und machen vielleicht dann auch einen Scherz über jemand anderen. Und der Witz selbst, also der kurze, knappe, pointenhaft erzählte, der will halt nur Applaus, der macht da keine Verbundenheiten draus.
Ja und nein, ich überlege gerade, also dass der zum Beispiel in diesen sozialen Netzwerken, da gibt es ja wirklich nur sehr verknappt, ne? Also viele Witze sind da eigentlich nur Pointen, rausgehauene Pointen an der und es findet sich da immer eine gewisse Klientel sozusagen zusammen. Das heißt, ich poste den und dann sind 20 Leute, die finden das auch witzig, dann weiß ich, das ist die Gang, die meinen Humor teilt sozusagen. Das heißt, man versucht auch über solche Witze, und ich glaube, deswegen postet man die dann halt weiter oder verteilt die weiter, rauszufinden, wer hat denn so meinen Horizont, so mit wem ticke ich denn ähnlich? Weil wenn man in einem Freundeskreis ist, mit Leuten, die wirklich sehr unterschiedlichen Humor haben, stelle ich mir Konversation insgesamt auch sehr schwierig vor.
Ja.
Das kann das nicht funktionieren, oder?
Ja, ich muss an eine Anekdote.
Den möchte ich jetzt hören.
Aha, ohne jemanden zu verleumden. Mir erzählte eine Freundin, dass sie eine neue Nachbarin hat, mit der Kommunikation genau deswegen nicht funktioniert, weil sie häufig was witzig Gemeintes, Knappes sagt, um Sozialgeräusch zu machen. Und die andere das grundsätzlich ernst nimmt. Also so irgendwie die Hofeinfahrt kehrt und sie sagt, na, hast du endlich auch mal was gemacht? Weil die immer total fleißig ist. Und sie sagt, ja, wieso? Ich habe doch vorgestern schon das und das. Und dann, ja, habe ich witzig gemeint. Ja, war aber nicht witzig. Das war schlimm, ne? Und wenn das halt jedes Mal so ist, dann führt das auch zur Gesprächsvermeidung, weil du schon Schiss hast, in welches Fettnäpfchen tappe ich jetzt wieder?
Ja, da bin ich aber auch
echt. Aber dann trocken sagen, oh, wie schön, dass du den Hof kehrst. Das ist natürlich auch irgendwie
blöd. Ja, da bin ich aber auch prädestiniert für. Echt, letztens meinte eine Kollegin zu mir und meinte so, ich habe einen Spruch gebracht, ich hatte den schon wieder vergessen, als der raus war, verlass den Raum, komm wieder rein und sie sagt zu mir, weißt du was, das fand ich jetzt richtig scheiße, dass du das gesagt hast. Was? Also mir genau, das zu unterstellen, ich weiß überhaupt nicht mehr so richtig, worum es ging. Ich habe irgendwie, wir haben gefrotzelt und dann meintest du, ja danke, dass du mir jetzt auch noch erklärst, wie mein Job geht. So, aber ich dachte, ich hätte das witzig gesagt und sie hat es wirklich völlig in den falschen Hals gekriegt und meinte dann, ich werde ja wohl hier auch nochmal was sagen dürfen, das kann ja wohl nicht sein und so. Und ich habe sie wirklich mit großen Augen angeguckt und meinte so,
nein.
Du weißt schon, also ich dachte eigentlich, wir verstehen uns so gut, dass ich dir den Spruch drücken kann, ohne dass du ihn ernst nimmst, weil du, also ich würde dir sowas niemals sagen, also nicht im Ernst, sondern nur im Witz und so. Und ich weiß gar nicht, ob ich es nicht richtig rübergebracht habe oder ob sie eben in der Stimmung war, wo sie eben auch Dinge nicht witzig findet. Aber die saß wirklich mit hochrotem Kopf vor mir und ich war völlig erschrocken und dachte nur so, oh Gott, wie konnte man das ernst nehmen?
Ja,
und sowas passiert mir leider auch tatsächlich öfter. Also dass Leute dann sagen, sag mal, wieso drückst du mir so einen Spruch? Bist du bescheuert? Und dann denkst du so, das war ein Witz.
Ja, aber ist doch fair, wenn du häufig was nicht so witzig findest, was auch, ne? What goes around comes around. Dann zahlst du halt den Preis dafür.
Absolut.
Also ich finde auch diese Unterscheidung zwischen Witz und Humor schwierig, wie gesagt. Weil es gibt halt sehr humorige Witze, es gibt sehr sarkastische Witze, es gibt witzigen Humor, es gibt aber auch dezidiert unwitzigen Humor. Also ich glaube, ja, es geht wirklich eher um so etwas wie, vielleicht stimmt das mit der Vier-Säfte-Lehre, das ist um irgendeine Gestimmtheit im Sinne von, was ist bei mir wie zusammengesetzt, dass ich jetzt ausgerechnet diese Dinge lustig finde.
Galliger oder mich Humor.
Ja, zum Beispiel schwarze Galle, gelbe Galle, kann man ja alles haben.
Gelber Humor.
Nee, eher blutiger Humor. Ist auch schön.
Ich habe einen Splatter-Witz.
Speichelwitz, auch schön. Ja, der gehört, glaube ich, gar nicht zur Vier-Säfte-Lehre, aber wie dem auch sei.
Wozu gehören eigentlich die Witze hier? Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen?
Wortwitz, würde ich sagen, oder?
Ja, schon auch, ne? Eine Nuschel.
Ja.
Aber das ist auch so ein bisschen Kinderwitz. Aber am Anfang waren die alle sehr witzig.
Doch, ich finde die immer noch witzig.
Echt? Wie nennt man ein weißes Mammut?
Yeti.
Helmut.
Ah! Ja. Was ist grün und guckt durchs Schlüsselloch? Wir hören gleich wieder auf, Entschuldigung. Spionat.
Den kannte ich noch nicht.
Ja, sonst hättest du ja auch nicht gelacht, ne? Weil,
weiß ich nicht.
Pointe und so. Komm, wir erzählen wir uns unsere Lieblingswitz.
Nein,
lieber wir nicht.
Auf. Ja, wir hören damit auf. Ich kann mich so spontan noch gar nicht an welche erinnern.
Doch.
Nur so, ich man so erzählt sich auch gar nicht mehr so richtig Witze.
Doch.
Nein.
Doch.
Habt ihr einen Witze-Stammtisch?
Nee, ist nicht nötig. Wenn man einen guten neuen hört, wird der weitererzählt.
Aber sind das nicht immer nur so sozialpolitische Pointen, die gerade so durch die Gegend
geistern? Bei euch Intellektuellen vielleicht. Bei uns werden Tierwitze erzählt.
Im Kindergarten.
Ja.
Aber sind die dann auch länger als so zwei Sätze? Das ist jetzt wirklich manchmal. So, früher hat man doch so ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Niederländer sitzen im Zug und dann, keine Ahnung, die gingen ja auch wirklich ewig und dann musste man auch wirklich Witze erzählen können.
Ja.
Und das Geilste ist, wenn das jemand erzählt, der dir die Pointe schon vorwegnimmt.
Ja.
Und dann,
ach
so, nee. Ach, jetzt habe ich den Witz verraten.
Aber das muss gar nicht bei langen Witzen. Das ist ein ewiger Insider bei mir zu Hause, dass der sehr, sehr kurze Witz, trifft eine 08, noch versaut werden kann. Wahnsinn. Auf wie viele Weisen man diesen Witz versauen kann, das glaubst du gar nicht. Wenn man sich der Pointe einfach nur verweigert, man fängt einfach schon falsch an mit trifft eine 7, verdammt. Schon vorbei, da muss ich lachen. Ne?
Vielleicht macht das auch jemand absichtlich. Auch.
Ja, irgendwann schon, nach den ersten drei Malen kann man das ja dann überhöhen und zum Running Gag machen. Den gibt's ja auch.
Ja, Running Gag ist aber so wie Insider ist eigentlich auch so was Verbindendes.
Ja,
ne? Das ist was man so gemeinsam erlebt hat, wo man irgendwie nur noch so einen Blick braucht und dann wissen schon wieder alle Bescheid und müssen lachen und so.
Ja, es ist was total Verbindendes, gemeinsamer Humor. Und ich stelle mir auch vor, wenn man allein ist mit seiner Weise, die Welt witzig zu finden oder mit dem Erschütternden umzugehen oder wie auch immer, dann macht einen das ja noch einsamer, wenn niemand den eigenen Humor teilt. Das stelle ich mir
schon
schlimm
vor. Oder man macht es absichtlich, um niemanden an sich ranzulassen.
Ja, ja.
Also das
dafür
gibt's ja
ist, glaube ich, Zynismus auch wirklich eine gute Waffe. Also es kommt ja schon aus der Antike. Diesen Diogenes, das weiß man gar nicht, ob es den gab, auf den wird sich immer bezogen bei den Kynikern. Kynos ist der Hund, den haben sie halt immer den Hund genannt, weil der wirklich hündisch gelebt hat und in die Ecken gepinkelt und so, um seine Gesellschaftsverachtung auszudrücken. Und beim Zynismus.
Ein Punk.
Ja, genau. Beim Zynismus geht es wirklich darum, Scham, Anstand und Sitte mit voller Absicht zu verletzen. So weit geht der Sarkasmus nicht. Ne? Also da wird das irgendwie so billigend in Kauf genommen oder in der Schwebe gelassen. Ob man jetzt jemanden damit verletzt, das nimmt man in Kauf. Das kann passieren, das wird aber nicht explizit gemacht. Aber ja, bei einer zynischen Bemerkung eben schon. Und die ist auch nicht im engeren Sinne lustig, würde ich sagen.
Das geht häufig, finde ich, Zynismus und schwarzer Humor gehen häufig so Hand in Hand.
Ja, wenn sie mit der eigenen Befindlichkeit zu tun haben, mit der eigenen Sterblichkeit oder der eigenen Unzulänglichkeit oder so, dann sind wir ja wieder bei dem, dass das ein eher wir-bezogenes Ding ist. Also, dass ich da mit drin bin, das betrifft mich ja auch. Wenn ich das aber über die anderen mache, also über ein anderes Milieu mich zynisch äußere, dann, dann nicht. Dann finde ich das schon eher unlustig.
Ich finde das dann auch nicht lustig. Also es ist dann auch mehr so, dass man, ich finde, das sagt viel über denjenigen aus, der zynisch ist.
Also. Ja, ist politisch bestimmt notwendig. Also ich finde es gut, wenn jemand einen Finger in die Wunde legt. Manchmal ist das auch nötig. Aber es tut dann halt weh, da lache ich nicht drüber, wenn es weh tut.
Genau, das ist für mich auch eher tatsächlich ein Fingerzeig. Also Zynismus ist für mich gar nicht zwingend Humor, sondern ein sehr pointierter Fingerzeig, der wirklich auch eher schmerzhaft ist als witzig. Sondern sozusagen der Witz ergibt sich sozusagen aus der Bitterkeit der Erkenntnis, die darin liegt, sozusagen. Ja, also ja, versteht genau. man das?
Ich glaube schon. Also es geht ja um Spott irgendwie. Und ob man noch mit Bezug zu einer Wirklichkeit, in der man mit drin ist, spottet, ob man eine explizite Aussage durch was Implizites macht, zum Beispiel wie eine Ironie, dass man was anderes sagt, aber das Eigentliche meint. Und der andere kann auch erkennen, dass ich das meine. Und ja, das ist ein Spiel.
Das ist eher das spielerisch. Macht die Partei.
Und der Zynismus ist nicht spielerisch.
Also zum Beispiel, als die Partei Urlaub an den Stränden gemacht hat, glaube ich, weil die AfD das gemacht hat und dann das Bild von dem kleinen Jungen gemacht hat, das fand ich zynisch.
Ja, ja, das ist ja auch häufig die Frage, was darf Satire? Mhm. Oder ab wann ist es gar nicht mehr Satire, sondern irgendwas anderes?
Genau,
oder?
Das Ding ist, es bezog sich halt, also es hat sozusagen das Plakat der AfD genommen und sozusagen nochmal eins draufgesetzt, um die Bitterkeit dieser Aussage zu unterstreichen. Das ist dann ich finde das bemerkenswert intelligent gemacht, aber ich finde das nicht im eigentlichen Sinne witzig. Es ist nichts, was mir ein Lachen entlocken würde, sondern eigentlich nur so ein Würgereflex.
Mhm. Ja, manche Grenzüberschreitungen würde ich halt als nötig empfinden, damit man mal wirklich schluckt
und es
nicht so gefällig sieht. Und wenn sie dann unnötig ist, wenn sie nur verletzend ist und mich auf nichts großartig hinweist, was ich nicht auch anders erkannt hätte, dann finde ich, kann man auf das Verletzende verzichten. Das ist ja dann für nichts gut.
Genau, und die Frage ist ja auch, wer wird eigentlich da verletzt? Ne? Ja. Also wenn man jetzt an die Familie denkt, des Kindes, dann ist das natürlich no-go. Das geht halt gar nicht. Wenn man überlegt, für wen der Fingerzeig ist, wird er im Zweifel da nicht verstanden, wo er ankommen soll?
Schon bei der ernsten Veröffentlichung dieses Fotos fand ich die Persönlichkeitsrechte, also das ist wichtig, absolut. So ein Foto zu veröffentlichen, meinetwegen, aber schon da muss ich als Familie die Krise kriegen, wenn das um die Welt geht. Und schon da hat es eigentlich nichts, das ist jetzt auch gemein, glaube ich, weiß auch nicht, ob ich das ernst meine, ich muss nachdenken beim Sprechen, aber schon da würde ich sagen, hat es nicht so viel mit dem kleinen Jungen selbst zu tun.
Nein, es war ein Symbolfoto sozusagen. Ja,
genau, es hat mit der Sache zu tun und das kulminiert in dieser Person, löst sich aber schon dadurch, dass es eine Kampagne wird von der Person selbst und schon das kann ich ja zynisch finden.
Ja, also das ist es auch. Also finde ich an der Stelle auch zynisch. Deswegen weiß ich gar nicht, wieso Zynismus eigentlich in die Kategorie der Witze gehört oder des Humors.
Weil es häufig als beißender Spott übersetzt wird. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, während die Ironie irgendwie nicht beißt, aber auch spöttisch ist und Spott ja schon in die Kategorie Witzeln, Frotzeln, hast du eben gesagt, irgendwie gehört.
Ironie piekst halt ein bisschen, ne? Das ist so provokativ und so.
Ja, und zeigt halt durch eine Aussage was ich eigentlich nicht sage, beziehungsweise umgekehrt. Ich sage was anderes, verweise aber darauf, dass ich das eigentlich so und so meine und der andere kann das auch erkennen. Hm. Also es ist ja sehr, wie sagt man, uneigentliches Sprechen.
Genau, das kann der andere erkennen, außer im Internet, da funktioniert Ironie nämlich fast nie.
Ja, ist das so?
Ja, das im Schriftlichen, es ist unglaublich schwer. Ich glaube, um zu wissen, ob etwas ironisch gemeint wird, hilft es häufig, jemanden zu hören dabei oder jemanden zu sehen.
Werden deswegen diese ganzen Emoticons eingesetzt?
Ja, auch. Um wirklich deutlich zu machen, wie man was meint.
Ich meine das jetzt nicht so, ich meine das.
Genau, weil im Schriftlichen geht halt, in der Schriftkommunikation geht halt sehr, sehr viel verloren. Und weil uns in der Schriftkommunikation häufig die Emotion zum einen verloren geht, zum anderen wir die Person aber oft nicht kennen, mit der wir kommunizieren und gar nicht wissen, wie sie das meinen kann, weil wir ihre Hintergründe nicht kennen, weil wir nie Aug in Aug mit dieser Person kommuniziert haben. Mhm. Das ist das, was wir zwei auch im Telefonieren scheiße finden.
Ja, das stimmt.
Ne, dass man dem anderen nicht in die Augen gucken kann und dann manchmal auch nicht so 100% sicher ist, wie meint er das jetzt? Hat er jetzt aufgehört zu reden oder nur kurz Luft geholt und so? Ich finde, das geht noch. Aber im Schriftlichen ist es manchmal schwieriger zu erkennen.
Ja, deswegen hatte ich das vermutlich so verwirrt, dass die Kollegin ernst genommen hat, was du ihr für einen Spruch gedrückt hast, weil die kennt dich ja.
Genau, die kennt mich.
Und das
mich.
Ist auch ein Satz, den
aber
ich häufiger sage.
Aber die saß im Rücken zu mir.
Ah ja, okay.
Also wir haben uns nicht angeguckt zum Beispiel. Okay. Da, es kann schon sein, dass alleine, dass wenn wir uns angeguckt hätten bei diesem Wortwechsel, weil die Sitzordnung ist halt so, dass wir hintereinander sitzen, weil wir alle ins Studio gucken müssen, dass allein das schon dazu geführt hat, dass wir dass es da eine Kommunikationsschwierigkeit, ja, dass sozusagen die leisen Zwischentöne nicht übermittelt worden
aber
sind.
Aber es ja eigentlich schön ist, wenn du so viel Zutrauen in eure soziale Beziehung hast, dass du sagst, du musst doch wissen, dass ich das nicht ernst meinen kann.
Aber vielleicht war es auch gut, das nochmal zu sagen.
Ja, das stimmt.
Vielleicht hat das einfach nochmal...
Der Kid.
Genau, richtig. Ja, ich habe nochmal die Chance bekommen, das nochmal sagen zu können, dass ich ihr sowas niemals sagen würde.
Ja, immerhin.
Nicht im Ernst zumindest.
Also, das heißt, du kannst dir beim nächsten Mal einen noch härteren Spruch drücken, weil du hast ja jetzt klargelegt.
Ich kann
das
jedes
nicht so
Mal
mein.
Sagen, das habe ich schon nicht so, würde ich doch nicht
das
tun.
Das weißt du doch, meine ich nicht so. Ne?
Lieberlein, stell dich nicht so an.
Einer meiner Lieblingswitze aus so einer britischen Sitcom, wo zwei Freundinnen miteinander reden und die eine der anderen ständig so unterschwellige Beleidigungen drückt und den Satz anfängt mit I'm not being rude, but. Und dann sagt die andere irgendwann I'm not being rude, but putting I'm not being rude in front of a sentence doesn't make the sentence not rude and I'm not being rude, but you're an ugly bitch. Das fand ich super.
Dafür mag ich aber auch die Briten.
Ja, das stimmt. Ja. Dieses Wort Verliebte, das liegt mir auch sehr.
Aber das hat man ja häufig, ne? Ich finde, das ist so eine typische Mutter-Tochter-Kommunikation. So, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn ich dir das mal sagen
würde. Meine Schwester sagt immer, vor dem Aber steht die Lüge.
Ein scheißes Sandwich.
Und dann muss man kurz überlegen, hat sie recht?
Was hat sie erzählt? Wie war der Satz gerade nochmal?
Wiederhol das nochmal.
Können wir das mal kurz aufschreiben?
Ja, genau.
Ich muss das mal sezieren.
Prüfen. Ja, aber im Zutrauen in die soziale Beziehung geht ja fast jeder Witz. Das ist ja das Spannende. Wenn man sich gut kennt und lieb hat, dann kann einem ja auch mal was total entgleisen. Der andere wird das hinnehmen und
ja,
auch...
Niemandem kann man so ehrlich seine Meinung witzig sagen, wie jemandem, mit dem man sich gut versteht.
Ja, genau.
Also,
und da kann auch was rausrutschen, was dann im Nachhinein nicht so witzig ist. War nicht witzig, merkst du, ne? Ja, habe ich gemerkt.
Ja, aber selbst wenn man...
Ist
wenn
dann
man
aber nicht
irgendwie,
schlimm.
Wenn man merkt, der andere hat einen erwischt, so, ja, und dann sagt man, boah, du bist echt so ein Arschloch. So würde man, wenn man es ernst meint, würde niemand lachen.
Ja.
Aber wenn man einfach sagt so, ja, du hast mich gerade erwischt bei irgendwas, was ich schon wieder doof mache und ich muss aber drüber lachen, weil du mich erwischt hast, Arschloch, dann geht's halt irgendwie auch wieder.
Ja.
Das, wenn du jetzt aber schreibst, du Arschloch, ohne dass du so einen Zwinker-Smiley da hinten meinst und der andere ist irgendwie nicht gut gefusselt oder liest nur so nebenbei und denkt sich so.
Ja, aber es geht mit wenigen Menschen, das stimmt. Aber
ja,
ich habe schon
genau,
auch
das geht mit wenigen
in denen
Menschen.
Das geht.
Ja.
Da macht man es dann aber
denkst,
eher nicht.
Du denkst aber auch gerade an bestimmte Beziehungen.
Ja. Ich denke in SMS. Mit der Uschi-Maus.
Mit der Uschi?
Ja, die weiß Bescheid. Die heißt gar nicht Uschi, das ist das Praktische daran. Das ist anonymisiertes Sprechen hier.
Die Uschi-Maus ist anonym.
Ja.
Ist auch eine schöne Schlagzeile.
Ja, genau. Wer heißt schon freiwillig Uschi, ne?
Ja, aber ja, doch. Also tatsächlich habe ich mir bis jetzt nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, wie sehr Humor eigentlich als gesellschaftliches Element funktioniert.
Ja.
So.
Und das... Wenn das so ins Digitale ragt, das finde ich natürlich interessant, weil ich daran nicht teilhabe. Also wie das Leute zusammenbringt oder wie man unterschiedlich kommuniziert, um sich zusammenzufinden. Ich frage mich, ob das Menschen weniger einsam macht, wenn sie rausfinden, ich bin mit meinem Humor gar nicht so allein. Es gibt andere, die finden dieselbe Art, die Welt zu betrachten, gut. Also es gibt ja auch viele Leute,
ich glaub,
die so
Alltagsbeobachtungen machen. Da sind wir echt wieder bei diesem Thema Resonanz.
Mhm.
Also da ist man total schnell, aber man bekommt schnell eine Rückversicherung. Ich bin wirklich nicht alleine. Ich finde das witzig und ich, also wenn ich jetzt die Person bin, die das teilt, dann sage ich, ich finde das witzig und ich weiß, so und so viele von euch lachen da jetzt auch drüber. Und dann ist das sozusagen digitales High Five mit seiner Peer Group oder was auch immer.
Aber ist direkt auch eine Differenzierungsbewegung, ne? Weil es gab früh in den anthropologischen Versuchen, so um 1900 rum, die Tendenz zu sagen, den Humor nehmen wir mal so als das Kriterium, was den Mensch vom Tier unterscheidet.
Mhm.
Hat sich schon längst wieder erledigt, weil größere Menschenaffen unglaublich gerne rumfrotzeln und sich verarschen. Also die finden das offensichtlich auch witzig. Also das hat sich erledigt. Aber jetzt
Schade.
Als Gattung zu sagen, wir sind diejenigen, die Humor haben. Das heißt, irgendwie auch Distanz zur Situation oder eine Überformung der eigentlich ernsten Situation in was anderes. Das ist ja charmant. Und trotzdem macht man ja die Erfahrung, ja, selbst wenn das Menschen verbindet, dass sie irgendwie alle da einen Sinn für haben, wenn es denn Witz ist im Sinne von
Vernunft, verbindet im
aber
Sinne
der ist so
von
unterschiedlich. unterschiedlich.
Ja, von Gruppieren eher. Ja. Ne? Also ja, es genau. ist jetzt alles, was verbindet, trennt dich ja auch wieder von jemand anderem.
Ja.
So, also wir werden es ja nie schaffen, dass alle in einem Raum gleich über einen Witz lachen.
Deswegen sagt das Känguru, das sind die einzig wichtigen Kategorien. Ne? Alles andere sind bürgerliche Kategorien, ja. aber witzig und nicht witzig, das arrangiert irgendwie unsere Beziehungen im Raum. Das ist genau. sehr klug.
Ja. ja. Und ich finde, das ist halt genau so. Also, und ich glaube, deswegen ist für Kinder sind Witze dann halt auch so, ne? Also, wer mit mir lacht, ist mein Freund.
Mhm.
So, und das ist, ich glaube auch, dieses gemeinsame Lachen ist so auch so natürlich so ein Situationsentschärfer, wenn es denn gelingt.
Stressabbau.
Ja. Also, da sind natürlich im Lachen an sich sind viele Funktionen, aber deswegen, wie gesagt, deswegen finde ich, Zynismus ist so eine Sonderkategorie eigentlich, weil, viele Funktionen, die der Humor und die Witze sonst haben, da einfach nicht erfüllt werden.
Mhm.
Wie zum Beispiel, also da wäre eher gemeinsames Weinen so. Aber dieses gemeinsames Lachen,
Ernstsein halt.
Stressabbau. Ich glaube zum Beispiel Leute, mit denen man herzlich gelacht hat, an die erinnert man sich auch total gut.
Mhm.
Ja, mit denen man irgendwie eine schöne Zeit verbracht hat, so, weil man gemerkt hat, wir teilen den gleichen Humor, der ganze Abend war total lustig, wir haben nur gelacht. Wenn man nur gelacht hat, hat man irgendwie sehr viele Dinge sehr ähnlich witzig erlebt.
Mhm. Wobei ich mich auch an einen Abend erinnere, wo wir sehr ernst Themen besprochen haben und wir haben da irgendwie Argumente geprüft.
Du kennst die Leute immer noch.
Und ich kenne die noch und das ist auch angenehm, die zu kennen. Aber dann gehe ich auch davon aus, lustigerweise gehe ich davon aus, dass die einen ähnlichen Humor haben oder die Sicht auf die Welt ähnlich gelagert ist, weil das ja schon um Perspektiven geht. Wie ordne
aber
ich
wann,
was?
Ja, aber wann umgeben wir uns auch mit Leuten, mit denen wir den Humor nicht teilen? Also du jetzt vielleicht im Seminar oder so?
Ja, oft.
Ja,
also ich umgebe mich nicht, aber die fühlen sich umgeben mit mir, die Armen. Und dann mache ich so 90er-Jahre-Witz. Mein Lieblingswitz aus Das Leben des Brian, wenn sie über Individualismus reden und ich sage, ihr seid alle Individuen, jetzt muss einer sagen, ich nicht. Und dann so Stille im Raum. Was ist mit der
ich
Frau?
Ich kenne das nicht mehr, das
nee,
Leben
genau,
des Brian.
So.
Ja.
Und dann verpufft das halt. Aber ich denke, man ist schon oft umgeben von Menschen, von denen man zumindest nicht weiß, ob sie den Humor teilen, weil man häufig in Konstellationen ist, die man sich selbst nicht aussucht. Also
aber da versucht
unter
man
KollegInnen.
Ja, aber da
weiß
versucht
man
mitunter wirklich über Humor schnell rauszufinden, zu wem habe ich einen Draht und zu wem nicht.
Ja, ja, ja.
Also,
ja, ist eine Form von Weltanschauung, glaube ich auch.
Ich glaube, ich gehöre zu den Leuten. Ich mache so Kommentare. Also gerade wenn ich neu in der Gruppe. Ja, wirklich. Ich mache so Testkommentare, so zwischen witzig und provokativ und dann gucke ich, wer da wie drauf anspringt. Und danach sortiere ich Leute. Und es geht total fix.
Ja.
So. Also ich merke dann, und dann merke ich immer, da sind Leute dabei, die das sofort ablehnen.
Mhm.
Dann sind Leute dabei, die das sofort witzig finden.
Mhm.
Und dann gibt es die, die beobachten.
Mhm.
Und irgendwann dann kommen und sagen, ja, fand ich überfordernd, aber so langsam habe ich verstanden, wie du so tickst und so. Und die so, aber es gibt, am Anfang gibt es eigentlich nur die, die es super finden oder die es witzig finden oder die, die es komplett ablehnen, weil sie es total drüber finden.
Es ist auf jeden Fall ein Kernpunkt im Punkto Charakter und Haltung. Welche Art von Humor ich mit wem teile, ob ich eher einsam bin, ob ich eine schnelle Pointe auch auf Kosten von jemandem mache oder nicht. Das sind Charakterfragen, glaube ich. Und dann sind die natürlich nicht rein individuell, sondern auch in Zeitalter und Milieus eingelagert. Ich dachte letztens an den Namen der Rose, wo das Lachen ja so verpönt ist.
Daran muss ich auch tatsächlich als allererstes denken, als wir darüber gesprochen haben.
Ja.
Ja.
Wer so sagt, das darf bei Aristoteles nicht vorkommen, das Lachen, das ist ernstzunehmende Philosophie. Was ist, ich leugne das, dass das jemals vorkam. Ja, das ist doch nahezu tragisch. Ne?
Ja, das erinnert mich aber wieder an mich, wenn ich dann sage, darüber darf man nicht lachen. Das
ja,
ist jetzt nicht witzig.
Wir hatten ja schon gesagt, du sagst ab jetzt, was daran lustig. Was nicht viel freundlicher ist, aber immerhin.
Ich gebe dir zumindest die Chance, dich zu erklären.
Ja.
Oder darüber nachzudenken.
Also ich finde das schon auch spannend, welche Zeitalter und welche Milieus welche Witze machen und welchen Humor haben. Ich glaube, verbindend ist halt wirklich, was sagt das über unsere Erschütterbarkeit und über die Fraglichkeit unserer Existenz aus, wenn wir total sicher wären und uns nichts Blödes begegnen würde, bräuchten wir, glaube ich, den Humor nicht so dringend. Das ist ja eine Weise des Umgangs.
Auf jeden Fall.
und ob ich das eher momenthaft haben kann, also im Sinne von aneinandergereihten Pointen, da muss dann aber immer die nächste kommen, damit es irgendwie geht, oder ob ich daraus eine Grundhaltung entwickeln kann oder ob ich in Distanz bleibe und mich in dieser Beobachterposition wohler fühle, das sind dann Charakterfragen, glaube ich.
Ja, ich muss gerade auch drüber nachdenken, wie mein Vater so Witze macht oder Witze findet oder wie hart ich Witze empfinde, die er macht, als jemand, der eben den Krieg erlebt hat und so, der einfach einen viel derberen Humor hat und viel schamloser umgeht mit Humor und manchmal wirklich so Dinge sagt, wo ich echt zucke und denke, das hat er jetzt nicht im Ernst gesagt. So, ne? Das meint er aber provokativ witzig. Er weiß, dass er damit provoziert. Er weiß, dass er aber auch Lacher auf seiner Seite hat. So, und ich glaube, je härter die Zeit war, die du erlebt hast, desto schärfer ist sozusagen auch deine Humorklinge. Mhm. Oder ist das jetzt eine Witze oder Humorklinge? Aber ich glaube, es ist vielleicht doch so eine Humorklinge. Mhm. Ja. Weil du einfach was ganz anderes verarbeiten musstest und da vielleicht auch echt dabei reinschlagen musst.
Und auch was Härteres zu entlarven ist. Also statt mal so einen kleinen Missstand zu entlarven, indem man einen lustigen Witz drüber macht, also wirklich darauf hinzuweisen, dass ein ganzes Zeitalter in Gewalt entgleist ist. Klar braucht das drastische Mittel. Das ist ja fast nicht humorisch darzustellen. Ich habe mich vor ein paar Jahren wirklich gefragt, wo das jetzt auf einmal herkommt, dass Hitlerwitze wieder okay sind und er ist wieder da, alle
das konnte ich nicht hören und so. Das konnte ich nicht, ich konnte es nicht hören. Ich verstehe, was Menschen daran witzig finden. Ich kann das nicht in einer Hitler-imitierten Stimme gesprochen. Ich kann das nicht hören. Mhm. Das macht mich ganz, ganz traurig. Mhm. Das ist nicht witzig für mich. Allein die Vorstellung, dass dieser Mensch wiederkommt, ist für mich schon so.
Ja, ist auch dein gutes Recht, das eben nicht witzig finden zu können und darüber zu diskutieren, warum jetzt das okay sein soll oder warum es für manche
wichtig ist. Ja, das Ding ist, mein Vater findet das witzig.
Ja.
Mein Vater kann da herzlich drüber. Mein Vater möchte unbedingt zum Beispiel Jan Böhmermann kennenlernen. Mhm. Ja, weil der findet, dass der den Hitler so gut veralbert. Und also eigentlich möchte mein Vater vor allen Dingen mit Jan Böhmermann auf die Bühne.
Dieses ist hiermit öffentlich. Herr Böhmermann, bitte melden Sie sich.
Ich glaube, es gibt niemanden, der das eigentlich nicht weiß, in seinem Umfeld. Ja. Aber das ist so ein Ding, wo ich so denke, so, oh nee, ich möchte das. Auch da bin ich total fest, ich möchte das nicht, dass mein Vater und Jan Böhmermann irgendwelche, nee, da kriege ich. Oh, krieg Schüttelkrämpfe bei.
Aber es ist witzig, dass du sagst, da bin ich total fest, weil Humor, ne, Flüssigkeit, das heißt auch sich flüssig machen.
Ja, also, da mache ich mich nicht flüssig.
Da mache ich mich überflüssig.
Ja, das wäre an der Stelle wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist es so, er hätte einen Riesenspaß daran und wahrscheinlich ist es so, dass ich ihm, und er könnte da auch drüber lachen, er könnte da selbst dann drüber lachen, wenn sich Jan Böhmermann über ihn lustig macht. Also selbst das fände mein Vater irgendwie eine Auszeichnung, ja, das fände der total witzig. Und der nimmt sich nicht so ernst. Ich nehme
Dein
mich
Vater
da,
ist
ich,
nicht
ernst.
Mehr so leicht zu erschüttern, glaube ich.
Nee, eben. So, ne, das ist ihm, also am Ende bleibt der Fame. Das reicht ihm.
15 Minutes, I say 15 years of fame.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Je mehr dich das echte Leben erschüttert hat und umgetrieben hat, desto weniger kann dich irgendwie eine sarkastische Bemerkung erschüttern. Warum auch? Ne? Wenn das proportional irgendwie im Verhältnis steht, was wir an Lebensernst erleben und wie wir darüber Witze machen oder wie wir versuchen, es mit Humor zu nehmen, dann kann sich das ja proportional entsprechen. Je schrecklicher das Zeitalter, das ich miterlebe, desto härter kann ich Witze drüber machen. Wobei das sicher auch nicht für jeden gilt.
Nee, aber es zeigt, finde ich, deutlich, dass wir alles brauchen an Bandbreite. Ne? Ja. Wir brauchen die Leute, die da ein bisschen fest sind. Wir brauchen aber auch wirklich die Leute, die da eben nicht fest sind und die keine Scham dabei empfinden, sich darüber zu erheben und darüber lustig zu machen. Und auch in einer Situation, das haben wir jetzt gerade erlebt, was die Schießerei in Las Vegas angeht, dass es Comedians gab, die sehr ernst und trotz allem, auch wenn sie halb in Tränen erstickt waren, über pointierte Sprache ironische Situationen hergestellt haben, in denen sie auch lachen mussten, obwohl es so bierernst ist, weil es an dieser ganzen, nicht daran, dass so viele Menschen gestorben sind, sondern in der Debatte um das, was passiert, steckt so viel Ironie und so viel Zynismus, dass es sehr viele kluge Köpfe gibt, die da gerade drüber sprechen, so dass Menschen drüber lachen müssen, aber mit so einer Art, dass ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt.
Ja.
Und damit auf die Situation hinweisen,
ja, genau,
weil sie so Aufmerksamkeit schaffen. Und an der Stelle muss ich sagen, ja, ich finde das auch nicht witzig, weil einfach, weil wieder so viele Menschen gestorben sind. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem richtig, das in der Form in die Öffentlichkeit zu bringen, weil anscheinend Kritik nicht anders verstanden wird.
Ja, oder wenn es eine Weise ist, hinzuweisen und Menschen da lieber zuhören, kann ich das auch einfach ganz utilitaristisch benutzen, ne, und sagen.
Ja, oder man denke nur an Charlie Chaplin, der ja auch ne, Hitler veralbert hat, bis zum wirklich zur absoluten Witzfigur degradiert hat aus den USA heraus. Das hätte sich hier auch niemand getraut. Das war die einzige Möglichkeit, das zu kritisieren in der Form.
Ja, ja. Ja, habe ich mir auch schon öfter gewünscht, dass es irgendwie mehr Lacharmada gäbe. Auch
ja,
da, wo ich Dinge nicht witzig finde. Dass, ja.
Dass das so eine, so Humor und Ironie sind auch dann immer so eine Flucht, da wo Meinungsfreiheit eingeschränkt ist oder so, versucht man auch darüber sozusagen eine Tür für Kritik zu öffnen,
ja, genau,
ohne dass man sofort darauf festgenagelt
wird. Genau,
werden kann.
Ironisch kann ich mich ja dahinter zurückziehen und sagen, das war uneigentlich, ich habe ja ganz was anderes gesagt, und gleichzeitig war das dann eben sehr entlaufend. Das ist ja auch schwer nachzuweisen.
Mhm.
Ich weiß, der kleine Bruder vom Freund von mir hat immer gefragt, meinst du das erotisch? Ja, ironisch. Früher, ist lange her.
Das ist aber, nein.
Das kann ich gar nicht. Weil er sich da versichern wollte. Also er hatte schon mitbekommen, bei den Erwachsenen ist das manchmal uneigentlich, aber mir wäre lieber, die sagen mir jetzt gleich, ob sie es so meinen oder nicht. Weil dieser anstrengende Vorgang, das jetzt erst rausklamüsern zu müssen, ob es ernst gemeint ist oder
nicht. Ich frage mich gerade, wann man denn
schwierig.
Ironie versteht.
Ja, das gibt entwicklungspsychologisch gibt es da Aussagen zu. Es ist auf jeden Fall nicht in den allerersten Lebensjahren so.
Nee, das würde mich auch wundern.
Ja, aber ich finde eigentlich, also im Umgang mit kleineren Kindern, erschreckend früh, möchte ich sagen. die ich so kenne, die ledern mich da ab mit so einer, mit so einem Kommentar, den ich von einem Vierjährigen nicht erwartet hätte.
Die sind aber manchmal auch unwillentlich witzig,
ja,
oder ironisch.
Ja, das kann sein.
Weil aber, sie dann ehrlich was raushauen, wo man dann einfach den Kopf schüttelt und
ja,
sagt.
Ja, aber das ist erlernt, irgendwie zu sagen, das hast du ja toll hingekriegt. Ironisch, ne? Das haben sie dann selbst vorher möglicherweise mal gehört.
Wahrscheinlich,
und
in
Anwendung gebracht, den Spruch. Das kann natürlich sein, ja. Aber Humor entwickelt sich natürlich auch über gelebtes Leben, ne?
Was halten wir denn jetzt am Ende fest? Wie viele von deinen Thesen haben wir überhaupt geschafft?
Alle und noch viel mehr. Okay. Nee, ich hatte nur 5 rausgeschrieben. Wir haben eigentlich über alles gesprochen, was er auch anreißt, finde ich. Ja. Doch.
Dass wir das geschafft haben.
Ja, toll, oder?
Ja.
Also ich finde, wir können ganz gut festhalten, dass wir mit der Unterscheidung Witz und Humor eigentlich nicht so weit gekommen sind, dass wir aber die Binnenunterscheidung, welche Art von Humor leistet sie überhaupt was, die sind wir ja schon mitgegangen, und das finde ich auch hilfreich. Und ja, dass man sich zusammenfindet darüber, wie Charakterähnlichkeiten eben auch im Sinne von, worüber lache ich, was finde ich überhaupt nicht witzig und so weiter, bedeuten, findet, das ist doch irgendwie tröstlich.
Ja, und ich finde tatsächlich dieses gruppierende Element von Humor und Witzen sehr spannend. Also wer,
das
wann,
heißt, jetzt müssen uns
lacht.
Leute schreiben, die was ganz anderes lustig finden, als wir die Loriot.
Oder ihr schreibt uns einfach Witze.
Langweilig finden.
Ja,
ja, genau.
Ja, ich kann an der Stelle sagen, ich habe Helge Schneider nie gut verstanden.
Ja. Ich bin gerade mit einem Helge Schneider-Leinenbeutel hier durch die Tür gekommen, fällt mir auf.
Da, siehst du, ich bin nicht mehr drauf angesprochen.
Orang-Utan-Klaus, das ist doch kein Name für eine Katze.
Warum denn nicht?
Ja.
Ja.
Moderier ab.
Tatsächlich habe ich, als Helge Schneider aufkam, war ich, glaube ich, nicht in der Situation, wo ich sowas hätte witzig finden können. Und jetzt müsste ich mich sozusagen nochmal nachträglich damit beschäftigen.
Ich habe den
immer, aber irgendwie
auch immer eher im Sinne des Existenzialismus so als Bejahung des Absurden verstanden. Also gar nicht als Witztorte, sondern...
Kurz!
Ja, so, genau, in diesem Sinne. Und das fand ich sehr witzig.
Das fand ich auch sehr, sehr witzig.
Sie können doch jetzt nicht sagen, ich sei zu wenig intellektuell.
Ich glaube, wir müssen das ja an dieser Stelle abbrechen.
Ja.
Rita, außer diesen 5 Thesen, du hast noch ein bisschen Literatur
genannt. Ja, ich habe auch ernsthafte Sachen gelesen,
und
die ich empfehlen kann. Die kamen nur nicht wirklich an. Also von Peter Sloterdijk gibt es aus den 80er Jahren, glaube ich, die Kritik der zynischen Vernunft. Mhm. Das ist ganz spannend. Er entfaltet die These, dass wir eigentlich des Zynismus gar nicht mehr so fähig sind, weil unser ganzes Zeitalter zynisch ist, nämlich durch den Kapitalismus und den Warenkonsum. Mhm. Das ist so die Grundthese, der kann man prima folgen. Das, was ich referiert habe in den Thesen, war Heinrich Lützeler, Philosophie des Kölner Humors. Das ist ein Bändchen, das gibt es für 5 Cent. Ist offensichtlich oft gedruckt worden, aber wird nicht mehr verkauft. Er bezieht sich auf Helmut Plessner, Lachen und Weinen, und auf Sigmund Freud, der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Und dann gibt es noch ein paar schöne alte Klassiker, so frühe Romantik und so. Zum Beispiel bei Friedrich Schlegel gibt es einiges auch zur Ironie. Das 42. und das 108. Fragment in Athenäum kann man sich da nochmal angucken. Und bei Jean-Paul gibt es den Zusammenhang zur Frage der Ästhetik und des Spiels in Vorschule der Ästhetik. Das würde ich empfehlen.
Ich würde sagen, ihr habt genug Lesefutter und wir verabschieden uns ganz humorvoll. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.